Erdbeben oder sonst was, dann kommen Leute und sagen, Jesus kommt bald und nehmen auch das Wort Gottes, die prophetischen Aussagen und deuten oder legen das aus. Ich möchte heute mit euch Matthäus Evangelium 24 vorlesen. Ich lese ganz kurz. Ich denke, jeder Christ hat schon das ganze Kapitel gelesen und weiß, worum es geht. Wenn ihr zum ersten Mal vielleicht das Kapitel seht, dann könnt ihr zu Hause nochmal durchlesen. Ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit, um das ganze Kapitel vorzulesen. Aber ich möchte mit euch ein paar Verse aus diesem Kapitel vorlesen. Matthäus 24, Abvers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christ. Und sie werden viele verführen. Vers 36. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und Vers 42. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Jesus beschreibt seinen Jüngern die Zukunft und erklärt, was von seinem glorreichen zweiten Kommen geschehen würde. Die Jünger hatten Hoffnung, wenn Jesus kommt, dann beginnt ein neues Leben. Der Tag Gottes ist nah. Aber in dieser Minute warnt Jesus und sagt, wachet. Seht zu, sagt er, dass euch nicht jemand verführe. Für mich klingt das, als ob das zu gefährlich ist, über die Zukunft und Zeichen des Endes zu diskutieren. Weil viele versuchen werden, sie, also uns, zu verführen. Natürlich wird zuvor eine Reihe von Ereignissen geschehen. Und Jesus sagt, was das sind für Ereignisse. Kriege, Hungersnöte, Seuche, Erdbeben, falsche Propheten und die Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt. Vielleicht hatten die Jünger gedacht, jetzt haben wir die ganze Liste und müssen aufpassen, genau aufpassen, vielleicht mit einem Stift, Kreuz abhaken und zeigen, ach so, das ist erfüllt, das ist erfüllt, das ist erfüllt. Aber ich denke, hier gibt Jesus keine Liste, die wir in unserem Leben immer wieder abhaken müssen. Was wollte Jesus hier seinen Jüngern sagen? Ja, Jesus wird zum Vater gehen und nach einer Zeit zurückkommen. Und seine Wiederkunft damals, als er zu seinen Jüngern gesagt hat, war noch nicht nah. Vorher musste noch viel geschehen. Jesus sagte, da kommen Kriege. Krieg und Kriegsgerüchte. Sogar sehr oft geschah das, nachdem Jesus zum Vater gegangen ist. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus hat einmal geschrieben: Ich mache mich an ein Werk über eine Zeit zu schreiben, die reich ist an Unglücksfehlen, blutig durch Schlachten, zerrissen durch Aufstände. Als Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat, herrschte in Palästina und im ganzen Römischen Reich ein Frieden. In der Literatur ist diese Zeit bekannt als Pax Romana, der römische Frieden. Aber als die Juden sich im Jahr 66 nach Christus gegen Römer erhoben haben, war es mit diesem Frieden vorbei. Vor allem natürlich in Palästina. In dem jüdischen Krieg, so hat Josephus, auch ein jüdischer Geschichtsschreiber, sein Werk genannt. Er war Augenzeuge in dieser Zeit. Josephus schreibt über diese Zeit sehr vieles, auch über die Kriege. Er schreibt über die Zeloten, die den Aufstand gegen die Römer gestiftet haben, Folgendes: Was waren nun jene Leute, welche auch von der Empörung abgesehen die Stadt später in die Verderben stürzen mussten und zu dem Krieg mit den Römern auch noch die Bürgerkrieg und die Hungersnot daherbrachte? Josephus beschreibt diesen blutigen Krieg sehr ausführlich, und in dieser Zeit litten die Juden weniger von Römern, vielmehr aber von eigenen Leuten, die er als Räuberbande bezeichnet. Der zukünftige Kaiser Vespasian, als er von dem Kaiser Nero geschickt wurde, den jüdischen Aufstand niederzuschlagen, sagte über seine Strategie in diesem Krieg Folgendes: Ja, Gott ist ein besserer Stratege als ich, weil er es versteht, den Römer auch eine Schlachtenstaub die Juden zu überliefern und ihrem Heere einen gefahrlosen Sieg zu schenken. Wenn nun der Feind mit eigener Hand sich selbst zerfleischt und von ärgsten Übel, dem Bürgerkriege, heimgesucht wird, so sollten wir doch lieber den Gefahr in mäßiger Ruhe zuschauen. Damals hatten die Juden mehr Lebensverluste in diesem Bürgerkrieg als im Krieg mit den Römern. Viele Christen in dieser Zeit glaubten, dass die Zeichen über die Kriege vollständig erfüllt wurden. Sie waren überzeugt. Ja, dieses Zeichen ist erfüllt. Man konnte auch einen Haken daneben stellen. Machen. Und was ist mit der Hungersnot? Aus der Geschichte wissen wir von einer schrecklichen Hungersnot in Palästina um das Jahr 46. Wahrscheinlich diese Hungersnot wurde in Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 28 erwähnt. In folgendes Zitat habe ich auch gelesen, dass in Palästina sehr große Hungersnot war, besonders als die Römer Jerusalem belagert haben. Auch Seuchen in der Zeit waren sehr groß. Josephus schreibt auch in seinem Buch Folgendes: Schon mit dem Tode ringend fluchte Niger über seine Mörder die Rache der Römer und zum Kriege noch Hunger und Pest herab und wünschte zu all dem, was eines Hand gegen den anderen sei. Das alles hat auch wirklich Gott über die Verruchten verhängt. Und was das gerechte Gericht war, sie sollten nicht lange darauf einer gegen den anderen sich erheben und einer die Tollwut des anderen verkosten. Also auch hier kann man auch einen Haken machen. Hungersnot und Seuchen, Pest, war auch sehr groß in der Zeit vor der Zerstörung Jerusalem, von der Zerstörung des Tempels. Jesus sprach auch über Erdbeben und Zeichen der Natur. Wir wissen zum Beispiel im Jahr 60 machte ein Erdbeben Laodicea und Hierapolis dem Boden gleich. Ein anderer zerstörte Pompeia 63. Und sogar Rom wurde 68 von einem Erdbeben erschüttert. Mitte des ersten Jahrhunderts hat es im Mittelmeerraum offenbar häufig Erdbeben gegeben. Auch Josephus, möchte ich auch ein Zitat vorlesen, beschreibt in dieser Zeit auch sehr viel Zeichen der Natur. Es brach nämlich bei der Nacht, schreibt er, ein unbärdiger Sturm los. Mit aller Macht brausten die Winde, begleitet von den heftigen Regenschauern, Blitz folgte auf Blitz, unschauerlich halten die Donnerschläge und die zitternde Erde brüllte dazu ganz unnatürlich. Es war ganz so, als wolle der Weltbau in Trümmer stürzen, um das Menschengeschlecht da unten zu begraben. Und wahrlich, kein geringfügiges Ereignis konnte es sein, das diese schrecklichen Zeichen vorbedeuten mussten. Als die Römer Jerusalem belagert haben, sahen die Menschen gewaltige Erscheinungen im Himmel und beobachten auch andere ungewöhnliche Ereignisse, die sie als Zeichen deuteten. Viele waren der Meinung, dass diese Zeichen darauf hinwiesen, dass der Aufstand der Juden verloren und Jerusalem dem Untergang geweiht war. Jesus in seiner Endzeitrede hat den Jüngern auch über Verfolgung gesprochen. Hat sich auch diese Vorhersage nicht etwa schon im ersten Jahrhundert erfüllt? Die römischen Behörden verhielten sich im ersten Jahrhundert den Christen ganz neutral. Aber sie wurden sehr stark von Juden verfolgt. Auch später, 64, als der Rom verbrannt wurde, total verbrannt wurde, der Kaiser Nero hat die Christen beschuldigt, dass sie das gemacht haben. Und er hat die Christen auch sehr stark verfolgt. Obwohl diese Verfolgung zwar sporadisch war, aber trotzdem haben die Christen geglaubt, dass diese Prophetie auch vollständig erfüllt wurde. Auch falsche Propheten, über denen Jesus sagt, traten sehr oft auf. Die neutestamentlichen Briefe liefern zahlreiche Beweise dafür, dass viele Leute innerhalb der ersten Gemeinde Ideen vertraten, die im Widerspruch zu der Lehre Christi und der Apostel standen. Auch Josephus schreibt über falsche Propheten. Die Schuld an ihrem elenden Tod trug falscher Prophet, der gerade an diesem Tag dem Volk in der Stadt feierlich erklärt hat, es sei Gottes Wille, dass sie auf die Wunderzeichen seine rettende Allmacht zu erfahren. Überhaupt gab es damals viele solche Propheten, welche von den Tyrannen angestiftet waren. Auch falsche Christen waren sehr viele. Josephus nennt sie Tyrannen. In diesem Bürgerkrieg gab es sehr viele Führer, die sich erklärt haben, sie sind diejenigen, die das Volk retten müssen. Von den Römern, von Abfall und alles anders. Diese falschen Propheten traten auch sehr oft, nicht nur falsche Propheten, sondern auch falsche Christen traten sehr oft auf. Das Wichtigste der von Jesus genannte Zeichen des Endes aber war seine Aussage, dass von seiner Wiederkunft das Evangelium in der ganzen Welt verkündet werden würde. Viele denken, das muss am Ende der Welt sein, am Ende der Geschichte. Aber das Neue Testament bezeugt, dass schon die Aposteln der Meinung waren, diese Prophetie habe sich in ihrer Zeit erfüllt. Im Brief an die Kolosser schreibt Paulus zum Beispiel, Kapitel 1, Vers 23, ich lese nach der Übersetzung das Neue Leben, die Botschaft von Jesus Christus ist in der ganzen Welt verbreitet worden. Auch damals haben Christen geglaubt, dass diese Prophetie erfüllt ist. Aber was ist mit Gräuelbild der Verwüstung und der großen Bedrängnis? Jesus verweist sich auch auf Danielbuch. Was ist mit dieser Aussage? Hat sich das auch erfüllt? Damals, in der Zeit der jüdischen Aufstands, hatten sich der Zelotenführer Johannes von Gischala mit seinen Parteianhängern und allerhand zu ihm gestoßenen Juden den Tempel als ihre Festung in dem Bürgerkrieg genutzt. Sie haben auch die Priester aus ihrer Reihe gewählt. Nicht von Aaron stammen. Nicht von der Priesterfamilie, sondern von sich selbst. Und Josephus schreibt Folgendes: Mit dem zunehmenden Kleinmut und der Furcht des Volkes hielten aber die Tollheit der Räuber gleicher Schritt und sollte endlich so weit kommen, dass in ihrer Hand sogar die Wahlen der Hohepriester lagen. Sie ließen nämlich die Geschlechter, aus denen bisher die Hohepriester abgewechselt ernannt wurden, nicht mehr gelten und setzten Leute ohne Namen und Priesteradel an ihre Stelle. Auch in diesem Bürgerkrieg haben sie den Tempel durch Blutvergießung entweiht. Josephus schreibt Folgendes weiter: Einheimische und Fremde, Priester und Laien, lagen manchmal tot übereinander und das Blut der verschiedenen Leichen stand in den gottgeweihten Räumen zu Pfützen zusammen. als Christen das alles gesehen haben, hatten sich den Rat des Heilands gemerkt und fluchteten auf diese Zeichen hin rechtzeitig unter der Führung eines Bischofs Simeon in die griechische Stadt Pella im Süden des Sees Genezareth. Viele flohen auch in die Berge, die in der Nähe von Jerusalem liegen. Josephus beschreibt die schrecklichen Erfahrungen, die die Juden in Jerusalem 40 Jahre nach der Endzeitrede von Jesus machen mussten. Das Leiden der Juden um das Jahr 70 von dem Bürgerkrieg und in dem Krieg mit den Römern war so entsetzlich und tragisch, dass Menschen ein solches Leid vielleicht nicht noch nie erlebt haben. Das alles erklärt, warum Johannes zum Beispiel in der Offenbarung überzeugt war, Jesus kommt bald. Es hat sich erfüllt. Alles, was Jesus gesagt hat. Aber ich frage euch nochmal, was wollte Jesus tatsächlich mit seiner Endzeitrede sagen? Jesus wiederholt sehr oft die Worte, seid nüchtern. Für mich ist das eine Warnung, Achtung. Vorne ist eine Gefahr. Welche Gefahr erwartete die Jünger Christi damals und vielleicht auch uns heute? Falsche Christen oder falsche Propheten, Verfolgung oder Trübsal. Die größte Gefahr für Christen ist nicht die Gefahr von außen, sondern wir selbst. Nach der Endzeitrede erzählt Jesus vier Gleichnisse, beziehungsweise drei Gleichnisse und eine Rede von Weltgericht. Und diese Gleichnisse beschreiben eigentlich, was Jesus sagen wollte, den Jüngern sagen wollte. In diesen Gleichnissen und in der Rede von der Weltgericht spricht Jesus über keine Gefahr von außen, sondern er spricht über eine Gefahr, die von uns selbst ausgeht. Es ist zu gefährlich, zu sagen, der Herr kommt nicht bald. Wir sagen, der Papst hat das Sonntagsgesetz noch nicht unterschrieben. Deswegen kann ich die Vergnügen dieser Welt genießen und nach dem Reichtum suchen. Es ist zu gefährlich, die Wahrheit zu haben, aber nicht nach der Wahrheit zu leben, weil wir zum Beispiel kein Öl in unseren Lampen haben. Es ist gefährlich, dass das, was Gott uns anvertraut hat, zu begraben. Es ist zu gefährlich, nur für sich selbst zu leben und unsere Augen für das Leid und die Not der anderen zu schließen. Die Zeit von Jesu Wiederkunft werden wir sowieso nicht wissen und nicht berechnen können. Da steckt auch eine Gefahr, dass viele das falsch auslegen. Aber die Ereignisse dieser Welt sollen uns daran erinnern, wohin wir gehen wollen. zu Gott, in seine neue Welt? Oder wollen wir hier, auf dieser Erde, mit dieser Welt sterben? Die Gefahr kommt nicht von außen. Die Gefahr kann von uns selbst auskommen. Und Jesus warnt uns: Seid nüchtern. Passt auf, was mit euch in eurem Inneren geschieht. Und nicht, was draußen geschieht. Nur wenn wir Gott vertrauen, wenn wir mit Gott zusammenleben, kommen wir in die Welt, die Jesus für uns vorbereitet hat. Und nichts kann uns von Jesus trennen. Keine falschen Propheten und keine falschen Christen. Keine Mächte, nichts. Amen.